Okay. Ja, guten Morgen, ihr Heiligen und Geliebten. Wie schon angekündigt, also heute der letzte Teil aus meiner kleinen Serie unterwegs zur Reife. Und unterwegs sein zur Reife bedeutet, dass Jesus immer mehr Gestalt in uns gewinnt, dass wir in sein Wesen, in seine Gesinnung, in sein Herz verwandelt werden. Und ich möchte einen speziellen Aspekt des Herzens Gottes heute offenbaren oder darüber sprechen und euch herausfordern, auch diesen Teil des Wesens Christi zu integrieren in eure Gebete, in euer Streben. Paulus sagt, dass Anschauen der Herrlichkeit Jesu der Schlüssel ist, um verändert zu werden in seinem Bild. Nicht Lehren, nicht Predigten, nicht Seminare besuchen, sondern das Persönliche, die persönliche Begegnung und das Geöffnetwerden der geistlichen Augen, um die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Das alleine verändert uns, nichts anderes. Und im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, Jesus anzuschauen, Jesus zu betrachten. Hebräer 12, Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldig hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ich kann mich erinnern, dass ich im letzten Jahr, als ich Ermutigung pur gebracht habe in 4 oder 5 Einheiten, dass ich diesen Vers auch benutzt habe. Jetzt ist aber nicht mein Schwerpunkt hier, damit wir nicht ermüden und in unseren Seelen ermatten, sondern der erste Teil, betrachten. Wir sollen Jesus betrachten. Ja, wie können wir Jesus betrachten? Wir sind ja nicht vor 2000 Jahren mit Jesus gegangen. Wenn wir anschauen, was das Wort wirklich bedeutet vom Griechischen, dann ist es einfach ganz einfach. Da steht gar nichts von Benutzen der Augen, sondern das hat etwas zu tun mit, worauf wir unseren Sinn lenken. Dieses Betrachten bedeutet aufs Neue erwägen, neu überdenken, bedenken, denken an. Wir sollen unseren Sinn, unser Denken füllen mit dem, was über Jesus gesagt wird. Und wir haben die Evangelien, wir haben 4 Evangelien, die aus verschiedenen Blickwinkeln Porträts sind, Beschreibungen sind von Jesus. Nicht nur, was er getan hat, sondern auch sein Herz dahinter, warum er getan hat, was er getan hat. Das ist so wichtig, dass wir das mitbekommen. Das nennt die Bibel die Wege Gottes. Von Israel heißt es, sie gingen alle Zeit in die Irre mit dem Herzen, weil sie die Wege Gottes nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, warum handelt er mit ihnen so, wie er handelt? Was will er eigentlich? Worum geht es ihm eigentlich in der Art und Weise, wie er sie führt? Sie haben seine Wege nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was ist ihm wichtig? Was will er in unserem Leben wirken? Und gingen irre mit dem Herzen. Das darf uns nicht passieren. Wir werden gewarnt davor im Hebräerbrief. So, wir haben die Evangelien als eine Beschreibung von Jesus. Und wir haben den wunderbaren Heiligen Geist, der aus Druckerschwärze Erfahrung machen will. Etwas Lebendiges, das uns berührt, das uns prägt, das auf uns einwirkt. Der Geist macht lebendig, der Buchstabe kann töten, aber der Geist macht lebendig. Und der Heilige Geist möchte, dass wir eintauchen in die Evangelien und dass wir Jesus anschauen. Was hat er getan? Warum hat er das getan? Was war sein Herz dahinter? Und das hat eine große, große Auswirkung auf uns und wird uns verändern. Wir sehen seine Herrlichkeit und wir werden in dieselbe Herrlichkeit verwandelt. Und wir werden einen Aspekt von Jesus heute uns anschauen. Bitte geht mit mir zu Matthäus 21, ein Text über Jesus, der sehr wenig Beachtung findet. Und dieser Aspekt von Jesus ist sehr, sehr unterbelichtet. Aber wenn wir hineinkommen wollen in die Reife, dann muss das ganze Bild von Jesus uns präsent sein und wir wollen ihn sehen, wie er ist und nicht, wie wir ihn uns gemacht haben oder wie andere in guten Absichten uns irgendwie einen Jesus vorgemalt haben. Wir wollen den echten, das Original, nicht ein menschliches Imitat, eine religiöse Kopie, eine Light-Version. Wir wollen den echten Jesus haben, den ungezähmten, den nicht domestizierten. Den wollen wir haben. Und der wird uns hier beschrieben. Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle derer, welche Tauben verkaufen. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und dann ganz interessante Wendung. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Wann fand der Heilungsdienst statt? Nachdem das Haus gereinigt wurde. Und das ist ein prophetisches Bild für die letzten Tage, für das, was Gott tut mit der Gemeinde. Das ist ja sein Haus. Die Gemeinde ist die Behausung Gottes im Geist. Und wir werden diesen Jesus wieder sehen. Und er wird kommen und er wird den Tempel reinigen. Und wenn sein Werk vollbracht ist, dann wird eine gewaltige Welle der Kraft Gottes kommen zur Errettung von vielen, vielen Menschen. Nicht vorher, nicht vorher. Es macht keinen Sinn, es ist absolut nicht förderlich, jetzt allen Fokus zu setzen auf Heilung. Wir machen Heilungsseminare und wir probieren, wie wir für Kranke beten und so weiter. Das halte ich alles für verfehlt. Diese Welle der Kraft Gottes wird kommen, wenn Gott sein Werk getan hat in seinem Haus. Und wir sollten uns um die Ursache, um die Blockade kümmern und nicht versuchen, daran vorbeizugehen. Und wir probieren schon mal ein bisschen Hand auflegen. Ihr Lieben, das funktioniert seit Jahrzehnten nicht und das wird auch in Zukunft nicht passieren. Das ist ein falscher Fokus. Ein falscher Fokus. Ja, auf der Straße, wenn wir das Evangelium verkünden, da passieren Wunder. Aber in der Gemeinde fast nicht. Und es hat seine Gründe. Wir wollen diesen Jesus anschauen hier jetzt und von ihm lernen, von ihm inspiriert sein und von ihm geprägt werden und das, was sein Herz bewegt. In einem anderen Bericht von einer Tempelreinigung, da heißt es an dieser Stelle dann, wo sie sehen, wie Jesus dort durch den Tempel geht mit einer Geißel und jagt die alle da raus. Es dachten aber die Jünger daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. So, das Wort wurde Fleisch. Sie haben dieses Wort aus Psalm 69 auf einmal gesehen, vor Augen, live ausgelebt. Das Wort kam vom Himmel und wurde Fleisch. Und sie haben dieses Wort gesehen, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesus hat einen Eifer für sein Haus und er will, dass dieses Haus wirklich für die Zwecke da ist, für die es gebaut ist, nämlich zur Ehre Gottes, zu seinem Ruhm. Dafür ist das Haus da. Das Haus, ein Haus der Anbetung, ein Haus des Gebetes für die Nationen. Und es soll nicht ein Haus sein, wo Menschen geistliche, christliche Dinge missbrauchen für ihre eigenen Zwecke. Warum sagt Jesus, zu einer Räuberhöhle habt ihr das Haus Gottes gemacht? Nun, wenn wir in die Bibel hineingehen und schauen, wenn die Gegenwart Gottes nicht da war, was dann alles passierte im Tempeldienst, denkt mal an die Söhne von Eli, die geopferten Fleischstücke für sich genommen haben, die Frauen, die im Tempel gedient haben, für sich genommen haben, dann können wir verstehen, was Jesus hier meint, wovon er redet. Ich stelle mir das so vor, die Menschen kommen zum Beispiel, wenn ein Kind geboren würde, dann sollten sie ja kommen, das Kind präsentieren und Opfer bringen. So, dann kommt da der arme Mann vom Land, sein einziges Schaf, das wird er jetzt opfern. Und die Priester müssen vorher die Opfertiere anschauen, müssen die prüfen, ob die wirklich würdig sind. Und dann gab es ein mafiöses System. Der Priester sagt, du, das Lamm, das hat Fehler, das darfst du Gott nicht bringen. Aber weißt du, hier um die Ecke, gerade um die Ecke, da ist der Eder, der ist Viehhändler. Das sind alles Tiere, die habe ich schon geprüft. Zugegeben, die sind etwas teurer. Aber die sind alle schon geprüft. Da kannst du unbesehen eins kaufen und dann kannst du Gott wohlgefällig sein. Dass er Provision bekommt, der Priester vom Eder, dem Viehhändler, das erzählt er nicht. Das ist eine Art und Weise, wie das Bedürfnis der Menschen nach Anbetung und Gott wohlgefälliges Leben ausgebeutet wird und wie sie betrogen werden, mafiöse Strukturen im Tempel. Und das war Jesus so zuwider, dass er eine Demonstration gemacht hat, der Heiligkeit Gottes, der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen. Halleluja, Halleluja. Und woran liegt es, dass diese Episode aus den Evangelien so wenig heute verkündet wird? Dass das so wenig betont wird, dieser Aspekt vom Herzen, woran liegt das? Es liegt an einer Sache, dass wir uns einen netten, harmlosen, kompatiblen Jesus gebastelt haben, der niemals einen Gottesdienst stören würde, der niemals alles über den Haufen werfen würde, der niemals den Eifer und den Zorn Gottes manifestieren würde. Nein, alles peaceful, alles nett, alles freundlich, alles okay, alles kompatibel mit unserer Heuchelei. Und wenn wir hinein wollen in unsere Bestimmung als Einzelne und als Gemeinde, wir müssen den ganzen Jesus sehen. Wir müssen diesen Jesus sehen, der Korruption, Missbrauch, selbstsüchtige Motive in seinem Haus nicht bereit ist zu tolerieren. Diesen Jesus müssen wir kennenlernen, der auf einmal gar nicht mehr so nett ist. Wir haben einen netten Jesus, aber Jesus ist nicht nett, Jesus ist heilig. Und er eifert für die Ehre Gottes. Das ist sein Verlangen. Und sein Verlangen ist, dass dieser Eifer für die Ehre Gottes in uns wohnt. Deswegen hat er die Jünger gelehrt und hat sie gesagt, jeder nächsten Generation von Gläubigen müsste das auch beibringen. Betet so, geheiligt werde dein Name. So sollen sie beten. Das heißt, streckt euch danach aus, die Kraft Gottes zu bekommen, um ein Leben zu führen, das Gott wirklich ehrt und das Gott wirklich verherrlicht, das echt ist, das wahr ist, das rein ist. Paulus führt das weiter aus. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, Christsein ohne ein ernsthaftes Bemühen nach Heiligung ist eine Majestätsbeleidigung. Ist eine Beleidigung des heiligen Gottes. Ich sage es noch einmal zum Mitschreiben. Christsein ohne eine ernsthafte Bemühung nach Heiligung, die du in deinem Leben wahrnehmen kannst und die deine Geschwister auch wahrnehmen können. Nämlich, indem du deine Verfehlung ans Licht bringst, Buße tust, die anderen bittest, für dich zu beten und erkennbar Fortschritte machst im Laufe der Jahre hinein in das Wesen Jesu. Eine Heiligung ohne Bemühung, ein Christsein ohne Bemühungen nach einer echten Heiligung ist eine Beleidigung eines heiligen Gottes. Weil er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Natürlich, wenn wir uns anschauen, wir gehen in die Knie und wir wissen, wir können das nicht. Aber dann werfen wir uns in seine Arme und sagen, du hast gesagt und du willst es tun. Hier bin ich, verändere mich, überführe mich, präge mich, tu du dein Werk in mir. Ich brauche dich, um für dich so zu leben, wie ich leben soll. Geheiligt werde dein Name. So, Jesus kann dieses Doppelleben, diese doppelten Standards, diese Heuchelei, er kann das nicht ertragen. Und wir sollen ihn kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann können wir das in unserem Leben nicht mehr ertragen. Und wir wollen es nicht mehr ertragen. Und wenn wir da sind, dann werden wir nicht mehr bereit sein, das im Leben unseres Bruders und unserer Schwester zu ertragen. Erst dann. Es fängt bei uns an. Es fängt bei uns an. Wenn es bei uns nicht anfängt, dann ist es nur ein religiöses Spiel, wo wir wieder nur mit dem Finger zeigen und wo wir die Selbstgerechten sind und die anderen brauchen Veränderung. Nein, es fängt bei uns an. Es fängt bei mir an. Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Da siehst du, das, was in Jesus war, war auch einmal auch in ihm. Der Eifer um das Haus Gottes, der Eifer um die Gläubigen, die sich fernhalten sollen von den Dingen der Welt und die geheiligt, abgesondert für Gott leben sollen. Oh, was für ein starkes Wort. Paulus sagt, ich will, das ist 1. Korinther 10, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ist es nicht eigentlich kurios, dass man einem Christen so etwas sagen muss? Der ist doch aus der Welt, der ist doch errettet, der ist doch Kind Gottes. Und jetzt kriegt er dieses Wort, ich will nicht, dass du Gemeinschaft hast mit Dämonen. Und er spielt an auf diese Praxis, die sie dort toleriert haben, dass sie als Christen an Opferfesten und Opferfestmahlen teilgenommen haben. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn. Entweder oder. Und dann kommt diese gewaltige Aussage. Oder wollen wir Gott zur Eifersucht reizen? Ihr Lieben, wenn wir etwas brauchen, um eine gehörige, übernatürliche Schubkraft zu bekommen, voranzugehen mit einer Entschiedenheit auf dem Weg der Heiligung, wir müssen einen eifersüchtigen Gott kennenlernen. Der gesagt hat, ich bin der Herr dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du darfst nicht, du gehörst mir. Ich habe dich erkauft. Diesen Jesus, diesen Gott müssen wir unbedingt kennenlernen. Sonst gibt es keinen wirklich echten Drive in Bezug auf Heiligung. Das wird es nicht geben. Wir müssen ihn sehen und verändert werden. Und das, was in ihm lebt, wird auch in uns leben. Und das wird die Schubkraft unseres Lebens. Nun, heutzutage, wir haben keine Opferfeste mehr. Wir müssen nicht gewarnt werden, Opferfleisch irgendwie nicht zu essen oder so etwas. Aber es gibt andere Bereiche, wo genau dasselbe stattfindet, wo wir unsere Herzenstür öffnen, wo wir Gemeinschaft haben mit Dämonen. Eines der vorrangigsten und häufigsten Dinge ist Augenlust, Unreinheit. Dinge anzuschauen, die Gott verabscheut, die so schlimm sind, dass er Jesus dafür gegeben hat. Und wir nennen das Freizeitvergnügen und Entspannung und schauen uns erotische Szenen an im Fernsehen oder im Video bis hin zu Pornografie. Das ist eines der größten Räuber des geistlichen Lebens, besonders der Männer. Warum sind in so vielen Gemeinden die Männer so schwach? Weil sie Gemeinschaft pflegen mit den Dämonen. Und weil die Heiligkeit Gottes nicht bekannt ist und weil die lieben Schwestern viel zu zurückhaltend sind, anstatt endlich mal zu tun, was sie zu tun haben, sagen, Bruder, ich möchte nicht mehr, dass du mit diesen unreinen Augen der Gier mich ansiehst. Die Schwestern sind viel zu harmlos, viel zu nett. Sie brauchen auch diesen zu sehen, der Augen hat wie Feuerflammen. Ein eifersüchtiger Gott, den müssen wir wieder bekommen, den müssen wir sehen. Und deswegen müssen wir solche Passagen uns anschauen, sagen, Heiliger Geist, was bedeutet das? Was mache ich damit heute? Wie lerne ich diesen Gott kennen, der Augen hat wie eine Feuerflamme? Das bedeutet, er sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt. Ich will nicht, dass du zurückgehst zu deinem früheren Sklavenherrn und dass du dort wieder Gemeinschaft hast. Ich will nicht, dass du Gemeinschaft hast mit dem Mond. Du gehörst mir. Ich habe dich erkauft. Oh, lass uns beten, dass wir Offenbarung bekommen über diesen eifersüchtigen Gott, der keine Konkurrenz neben sich dulden wird. Den müssen wir kennenlernen. Stimmt ihr überein? Brauchen wir den? Oh, hilf uns, Heiliger Geist, hilf uns. Durch unseren Dienst, wir sehen so viele Dinge, wir hören so viele Geschichten, die man kaum glauben kann. Und wir sehen das Elend in den Gemeinden, nicht nur Pornografie, Ehebruch, Unzucht. Gerade neulich wieder von einer Gemeinde gehört, Leute in der Gemeinde wissen, es gibt mehrere Leute, die leben aktiv im Ehebruch, die leben in Unzucht und die leben in Ehebruch. Und die Gemeinde weiß das. Und weder die Leitung noch die Gemeinde unternimmt irgendetwas. Und ich rede nicht von einer Gemeinde, die nur pro forma Gemeinde ist, aber gar nicht mehr an die Bibel als das heilige, unfehlbare Wort Gottes glaubt, sondern ich rede von einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde, die, wenn du die fragen würdest, ist die Bibel Gottes Wort? Jawohl. Aber die Praxis sieht anders aus. So viel Durcheinander, so viel Verwirrung, so viel Chaos. Gestern habe ich gesprochen und habe es erwähnt, dass wir christliche Verleger haben, die noch einen gehörigen Beitrag leisten zur wachsenden Verwirrung, indem sie Bücher rausbringen, die versprechen, ein Bestseller zu sein. Aber sie denken nicht im Traum daran, reife Männer Gottes zu fragen, ist das ein gesundes Buch? Ist das ein Buch, das dem Leib Christi wirklich dient? Sie fragen das nicht, warum? Weil sie schon befürchten, die würden sagen, dieses Buch darfst du um Himmels Willen niemals veröffentlichen. Ihr alle habt gehört und habt das mitbekommen, ja, was für ein Disput da war um diesen schrecklichen Roman, die Hütte, wo ein Jesus gemalt wurde, der mit diesem Buch nichts zu tun hat, der ein netter, harmloser Onkel ist, der dem schlimmsten Sünder noch über den Kopf streicht und sagt, alles ist gut, der dem Sünder sagt, wir haben niemals irgendetwas von dir erwartet. Ist das so? Erwartet Gott nichts von uns? Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist eine Erwartung. Ja, natürlich, eine Erwartung, von der er weiß, die kann nur er erfüllen, aber zunächst einmal muss in uns dieser Anspruch kommen, ich muss heilig werden und ich brauche dazu seine Kraft und ich strecke mich danach aus und tue alles, was ich tun kann, um Raum zu machen für die Kraft Gottes, anstatt Raum zu machen für den Teufel. So, wie konnte das passieren? Ich habe mal die letzte Zahl gelesen. 22 Millionen von diesem schrecklichen Roman, der einen falschen Jesus präsentiert, sind weltweit erschienen. 22 Millionen. Wie konnte das passieren? Weil wir Verleger haben, die Geschäftsleute sind und keine Diener des Leibes Christi. Deswegen konnte das passieren. Weil sie nicht im Traum daran denken, Berater zu haben, zu fragen, du kennst dich mehr aus im Wort Gottes, du kennst Gott mehr. Bete du, ist das ein Buch, was ein Dienst sein würde für den Leib Christi? Nein, Geschäftsleute, denen es nur ums Geldmachen geht. Wie erbärmlich. Wir haben einen immer größer werdenden Teil von Christen, aus dem pfingstlich-charismatischen Lager, die gelangweilt sind vom Wort Gottes, aber fasziniert sind von Zeichen und Wunder. Und in ihrem Streben nach Erweckung, wie sie das nennen, oder nach Zeichen und Wundern, gehen sie schamlos über jede Grenze und gehen hinein in den esoterischen, okkulten Bereich und zapfen dort Methoden und Praktiken und Kräfte an, mit denen wir als Kinder Gottes niemals irgendetwas zu tun haben. Und statt dass sie dieses Weltbild der Bibel übernehmen, es gibt das Reich Satans und da wirken finstere Kräfte und Dämonen, es gibt das Reich Gottes und da wirkt der Heilige Geist. Glauben Sie, wir können in diesen verbotenen Bereich gehen und wir können dort Praktiken erlösen, so sagen sie das. Und deswegen haben wir Holy Yoga. Frag mal indische Pastoren, was sie über Yoga zu sagen haben. Und was sie darüber denken, dass Christen jetzt Holy Yoga, was ist Holy Yoga? Holy Yoga ist Yoga mit christlicher Musik im Hintergrund. Dann ist das geheiligt. Ich sage, nach der Logik kann ich mir auch wieder eine Haschischpfeife kaufen und kann mein Haschisch wieder genießen und mache christliche Musik und alles ist gut. Irgendwas stimmt an dieser Logik nicht. Was dämonisch ist, ist dämonisch. Du kannst es nicht heiligen. Du kannst es nur meiden und hassen, mehr nicht. Mehr kannst du mit dämonischen Dingen nicht tun. Und sie borgen sich esoterische Praktiken, wie sie aus eigener Initiative, wie sie sagen, in den Himmel gehen können. Können bis in den dritten Himmel hineingehen. Sie lernen, und es gibt Bibelschulen, da lernst du, wie du mit deinem Engel kooperierst. Hallo, geht's noch? Wo kommt das alles her? Weil wir diesen Jesus mit dem Feuer in den Augen nicht kennen, überhaupt keine Unterscheidung haben und einfach blind hineintappen in gefährliche Bereiche und die warnende Stimme des Heiligen Geistes schon längst ausgeknipst haben. Weil das Wort uns nicht mehr prägt, sondern unsere Begierde nach Erweckung, nach Zeichen und Wundern. Wenn das Verlangen nach Zeichen und Wundern größer ist als das Verlangen nach Heiligung, dann geht was aus dem Ruder. Es wird ein Tag kommen, wo wir keine Zeichen und Wunder mehr brauchen. Aber heilig dem Herrn werden wir in aller Ewigkeit sein. So, es gibt Prioritäten, es gibt etwas, was wichtig ist und es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist. Und Gott zu gefallen und Gott zu ehren, ist das Allerwichtigste. Und nichts ist wichtiger. Und es darf nicht unter dem Vorwand, wir wollen ja Erweckung haben, die Priorität verdreht werden und verkehren. Es darf nicht sein. So eine Verwirrung im Volke Gottes. Und wenn dir das nicht so bewusst ist, dann empfehle ich dir mal, ein bisschen bei YouTube zu stöbern und Kommentare anzuschauen bei Videos, die warnen vor UNUM 24. Da gehen dir die Augen auf und sagst, lieber Himmel, wann wird das Wort wieder geehrt? Wann ist das Wort wieder die unumstößliche, unveränderliche, absolute Wahrheit? Leute mit besten Absichten argumentieren dort sowas von quer und religiös und durcheinander. Du sagst, schon mal in die Bibel geguckt. Ja? Oder liest die Kommentare vor. Einige Wochen habe ich mir eine Dokumentation angeschaut, wo Lukas Stolz in zwei Videos zeigt, wie die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche durch unglaublich ketzerische, lästerliche Aussagen, die der Bibel komplett widersprechen, Maria zu einer Göttin hochstilisiert und hochgelehrt und hochgepredigt haben. Die biblische Maria wurde in eine Göttin verwandelt, die allgegenwärtig ist, von der sogar behauptet wird, sie hat das Böse in dieser Welt überwunden. Wenn das nicht Gotteslästerung ist, dann weiß ich nicht, was Gotteslästerung ist. Und liest die Kommentare, die wohlmeinende, blinde, bibelunkundige Menschen dort schreiben, um ihre Maria zu verteidigen. Dann weißt du, was Götzendienst ist. Dann weißt du, was hier in diesem Land abläuft. Ein Pastorenkreis in einer hochreligiösen katholischen Gegend. Einer der Brüder sagt, wir alle wissen, das größte Hindernis für Evangelisation in unserer Gegend ist der katholische Glaube. Alle Brüder nicken, ja, das wissen wir, das ist so. Dann sagt dieser Bruder, ich schlage vor, wir nehmen die geistlichen Waffen und fangen an zu beten gegen diese religiösen Geister, gegen diese Lügen, gegen diese dämonischen Lehren aus der katholischen Kirche und wir reißen diese Decke weg und machen Raum für den Heiligen Geist, dass Erkenntnis von Jesus, Erkenntnis vom wahren Christsein, vom Heil wiederkommt. Und alle Brüder sagen, Hurra! Nein, ganz im Gegenteil. Oh nein, das können wir nicht machen. Wenn das ruchbar wird aus unserem Kreis, dass wir solche Gebete beten, wie soll dann meine vierwöchige Kaffeezeit mit dem Priester aussehen? Wenn der davon erfährt, dann ist ja Schluss mit lustig und mit Gemeinschaft. Und dann verlieren wir vielleicht als Freikirche wieder die mühsam erkämpfte Anerkennung, dass wir nicht mehr Sekte sind, sondern dass wir jetzt als eine Freikirche anerkannt sind. Wenn wir sowas machen würden, wir würden alles wieder verspielen. Brüder, lasst uns weise sein. Und diese Weisheit ist gerade aus der Hölle. Geradewegs aus der Hölle. Vor wenigen Wochen, kannst du im Internet nachschauen, eine Konferenz in Asien, Together in Unity and Hope. Klasse, ne? Zusammen in Einheit und Hoffnung. Dort spricht der Papst und sagt, alle Religionen, vor jungen Leuten, alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Wir sind alle Menschen sind Kinder Gottes. Man sollte doch denken, dass solche Videos ein abruptes Ende unserer Traumtänzer, unserer geistlich-pfingstlich-charismatischen Leiter, die davon von Einheit schwafeln und die sich danach sehnen, in Harmonie mit der katholischen Kirche für das Evangelium zu kämpfen. Man sollte doch erwarten, dass mit einem Schlag der Vorhang gefallen ist und sagen, okay, Projekt gestoppt. Es gibt keine Zusammenarbeit mehr mit der katholischen Kirche, wenn sie derart verwirrt sind und durcheinander sind und dem heiligen Wort Gottes widersprechen. Projekt Ökumene ab sofort gestoppt und abgebrochen. Das wäre doch die natürliche, normale Reaktion von denen, die sagen, das ist Gottes Wort, oder? Aber nichts passiert. Und es wird auch nichts passieren, weil der Zug abgefahren ist, weil dieser Geist des Irrwahns ihre Hirne schon verblendet hat und sie sind, weil sie sich so abgesetzt und abgesperrt haben gegen das Wort Gottes und gegen die Überführung vom Heiligen Geist, sie sind nicht mehr zurückzuholen zur Wahrheit. Sie haben den Punkt überschritten, wo noch Buße sie wieder in die Freiheit, in die Wahrheit bringen könnte. Das sind Dinge, die in unserem Land ablaufen. Da wird das Haus Gottes verunehrt und verunreinigt. Ich rede nicht von katholischer Kirche, sondern ich rede von den einflussreichen Leitern, die uns erzählen wollen, diese Einheit ist von Gott gewollt und gewünscht und wir müssen daran teilnehmen. Und es geht schon so weit, dass die, die davor warnen mit biblischen Argumenten, schon als krank, als Psychopathen, als Verrückte, als Extremisten gebrandmarkt werden. So nicht nur die Werbung zur Einheit ist da, sondern die Messer werden schon gewetzt gegen die, die vor dieser falschen Einheit warnen. Und das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Wenn du dann die Bibel kennst, weißt du, nachher die Hure wird die Braut blutigst verfolgen. Und Jesus warnt uns, da werden Menschen sein, sie meinen Gott einen Dienst zu tun, wenn sie uns umbringen. Darauf steuern wir zu, ihr Lieben. Und beschwichtigen und weggucken und verharmlosen und die meinen es ja auch gut und die haben ja auch eine Bibel und die reden ja auch von Jesus. Das hilft alles nicht. Das ist nur Augenwäscherei. Vielleicht sagst du, wo willst du hin mit dieser Predigt? Kannst dir sagen, dass der Eifer Gottes um sein Haus in dir anfängt zu wohnen. Dass du verstehst, Jesu Nachfolger zu sein, heißt, ich brauche sein Herz und ich muss auch ein Nachfolger von Paulus sein, der eifert um die Gemeinde. Und was ist sein Eifer? Sein Eifer besteht darin, dass er sie warnt davor, dass der Teufel sie kaufen könnte, dass der Teufel ihnen diese reine Gesinnung Christus gegenüber berauben würde. Komm, wir lesen mal den Text, 2. Korinther, Kapitel 11. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Eine keusche Jungfrau. Ganz interessant hier, das ist ja doppelt gemoppelt. Eine Jungfrau ist per Definition keusch. Aber er muss das nochmal betonen, um zu zeigen, wie absolut unverzichtbar das ist. Also eine keusche Jungfrau soll die Braut sein, soll das Haus des Herrn sein. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Was ist die Einfalt? Die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Das ist die Einfalt, das ist die Gesinnung der Braut und die ganzen Aktionen des Teufels dienen dazu, der Braut diese Gradheit, diese Gradlinigkeit, diese Einfachheit, diese absolute Hingabe und Loyalität an Christus zu rauben. Darin bestehen die Aktivitäten des Feindes. Verstehe, dass diese ganzen ökumenischen Bemühungen ein Umerziehungsprozess des Teufels sind. Dass du verwirrt wirst. Paulus sagt, da sind Leute, die verdrehen das Evangelium und die wollen euch nur verwirren. Verwirren in welchen Dingen? Dass wir nicht mehr wissen, was ist eigentlich ein Christ. Dass wir unter dem Druck der Gesellschaft, die jetzt so anfängt, irgendwie von der Realität abzuheben. Wenn da jemand ist, den du kennst als Nachbarn, der jahrelang dein Nachbar war und du kennst ihn als Fritz. Und er sagt dir, pass auf, ich bin jetzt Fritzine, ich bin jetzt eine Frau. Und ich bestehe darauf, du musst mich als Frau ansprechen. Diese Gesellschaft und diese Gesetze, die jetzt kommen, verlangen von dir, dass du die Realität ausblendest und seine Fantasiewelt zur Realität erklärst. Aber dasselbe findet statt in der Gemeinde. Jemand sagt, ich bin Christ, katholisch, aber ich bin Christ und du musst das anerkennen. Wer bist du zu sagen, halt, stopp, wenn du nicht von neuem geboren bist, wenn du nicht Buße getan hast, wenn du dein Leben nicht Jesus gegeben hast, wenn du kein Nachfolger Jesu bist, du kannst dich nennen, wie du willst, aber wir dürfen dich nicht Christ nennen, weil du kein Christ bist. Toleranz zwingt uns zu lügen. Und wir müssen jetzt unsere Entscheidung treffen, werden wir da mitmachen oder werden wir nicht mitmachen? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Stehen wir auf Gottes Seite? Wollen wir ihn ehren? Oder wollen wir einfach nur ungeschoren davonkommen? Wollen wir einfach nur Frieden haben? Und in Ruhe gelassen werden? Keinen Stress haben? Keine Prozesse haben? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Und lieber, wir stehen auf Gottes Seite und halten sein Wort hoch. Und haben die Welt gegen uns, als dass wir mit der Welt sind und haben Gott gegen uns. Das ist die Alternative. Dazwischen gibt es nichts. Dazwischen gibt es nichts. Jesus ist nicht lieb und nett. Er ist feurig und eifrig und klar und radikal. Und alles, was ihn nicht meint, verwirft er. Auch wenn die Vokabeln stimmen, Einheit, Liebe, Frieden und all diese Dinge. Jesus kann man nicht betrügen. Und es wird Zeit, dass auch das Haus Gottes Betrug ablehnt. Dass es auch dass das Haus Gottes klar ist und nicht mehr irgendwie in diesem Taumel mitmacht und in dieser Euphorie, die da verbreitet wird. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Gott klagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Geistliche Erkenntnis ist das, was uns gesund macht und gesund erhält. Und wenn das nicht mehr wichtig ist, sondern andere Parolen wichtiger werden, dann kommen wir in große Probleme. Und der Herr erklärt auch im nächsten Satz, wo kommt denn der Mangel an Erkenntnis her? Nicht aus Mangel an Konferenzen und Seminare und Veranstaltungen und unübersehbaren christlichen Büchermarkt. Nein, der Mangel aus Anerkenntnis kommt aus einer Haltung heraus, denn du hast Erkenntnis oder die Erkenntnis verworfen. Heute spielen Gefühle, Erfahrungen eine viel größere Rolle als die Wahrheit. Und deswegen kann UNUM-Konferenz damit werben, wir kommen alle zusammen und wir beten zusammen an und das verändert die Atmosphäre in der geistlichen Welt. Wo steht das in der Bibel? Wo steht in der Bibel, dass die bloße Zusammenkunft von Gläubigen und Ungläubigen dazu führt, dass wir den Teufel das fürchten lernen? Wo steht das in der Bibel? Da ist von powervollen Lobpreis die Rede, da ist von Gebet, das den Himmel erschüttert, die Rede, aber immer auf der Grundlage von Hingabe an Gott und Hingabe an seine Wahrheit. Niemals verschiedene Strömungen und christlich und antichristlich zusammen. Und dann passierte was. Gott hat das nie verheißen, nirgendwo. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Gottes Wesen zu studieren, den Heiligen Geist einzuladen, uns das Herz Gottes zu zeigen, das ist nicht der Herzschlag der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Bei weitem nicht. Aber das ist der Herzschlag Gottes für sein Volk. Das ist, was das Erste sein muss. Das Erste muss das Erste sein. Wir müssen Gott erkennen, ihn sehen. Wir müssen verstehen, wie seine Liebe ist, wie sein Hass auf das Böse ist. In der Offenbarung lesen wir, Jesus hasst falsche Lehre. Ist das auch dein Jesus? Folgst du diesem Jesus nach? Sagst du, ich will auch mit aller Entschiedenheit lernen zu hassen, was Jesus hasst? Das ist Nachfolge. Er geht voran, ich gehe hinterher. Das, was ihn bewegt, soll mich bewegen. Er hasst falsche Lehre. Kannst du lesen in den Sendschreiben. Aber heute hörst du Stimmen wie, ach, das sind Peanuts, das sind Dinge, die sind nicht. Hauptsache, wir sind im Wesentlichen eins. Hauptsache, Jesus steht in der Mitte. Wenn Jesus in der Mitte steht, steht sein Wort in der Mitte. Wir können nicht Jesus von seinem Wort trennen. Er ist die Wahrheit. Alle seine Worte sind gültig, sind wahr. Ein Glauben an Jesus, wo wir sagen, ja, aber wir lassen diese Streitfragen beiseite. Nirgendwo siehst du diese Art von Weisheit bei den Aposteln. Nirgendwo. Sondern sie beharren darauf, ein Glaube, eine Taufe, ein Herr, nicht zwei, nicht drei, nicht Taufe für Unbekehrte. Nirgendwo siehst du das im Wort Gottes. Und immer mehr Gemeinden, die sich Freikirchen nennen, tolerieren Menschen, die kommen und mit ehrlichem Augenauftrag sagen, also ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen, meine Babybesprenkelung in der Kirche, die ist gültig und deswegen brauche ich, auch wenn ihr Baptisten seid, ich brauche mich hier nicht nochmal taufen lassen. Schlimm genug, dass er diese Verwirrung hat, aber noch viel schlimmer ist, dass die Leitung diese Verwirrung mitmacht und sagt, ja, ist okay, wer sind wir, dir abzusprechen, wenn Gott zu dir gesagt hat, diese Besprenkelung, diesen rituellen Akt, der zwar vollkommen gegen das Wort ist, aber Gott akzeptiert es für dich. Ja, wer sind dann wir, dass wir sagen, Gott akzeptiert es nicht? Komm rein, ist alles gut. Und so hast du Freikirchen, das sind Menschen, Mitglieder von evangelischer, von katholischer Kirche. Hallo? Und die denken sich nicht mal dabei. Die finden das noch toll, finden das, dass sie cool drauf sind, dass sie sehr tolerant sind, dass sie nicht engstirnig sind. Wir wollen nicht engstirnig sein, aber wir wollen so eng sein, wir wollen so weit sein wie Jesus. Kein bisschen mehr, kein bisschen anders, aber so wie er. Amen? Und diesen Jesus wollen wir kennenlernen. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und ich bin Nachfolger des Herrn. Und deswegen bete ich seit vielen, vielen Jahren, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Das ist Nachfolge. Das ist, ich will in das ganze Bild Jesu umgestaltet werden. Und wenn du da zuckst bei dem Wort, du sollst lernen zu hassen, dann ist das der Beweis dafür, dass du einem sentimentalen Evangelium auf den Leim gegangen bist, was mit dem Evangelium, das Paulus gepredigt hat, nichts zu tun hat. Er betet den Jesus an, der das Böse hasst. Und er sagt, weil so Jesus ist, müsst ihr das auch lernen. Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, heißt es dort, aber es gibt eine zweite Bedeutung dieses Wortes und ich glaube, die trifft eigentlich zu. Ich halte die Übersetzung nicht für korrekt. Die Liebe sei unverfälscht. Man kann übersetzen ungeheuchelt, man kann genauso gut übersetzen unverfälscht. Und wenn es dann weitergeht, hasst das Böse, verabscheut das Böse, habt einen absoluten Horror, eine komplette Nichtübereinstimmung, eine Abwehr gegen das Böse, dann scheint mir die erste Übersetzung ungeheuchelt nicht so treffend zu sein, sondern unverfälscht. Es gibt eine verfälschte Liebe, die sich weigert, das Böse zu hassen. Und wir sind unter Befehl, zu lernen, das Böse zu hassen. Das ist sowas von klar. In dieser Schriftstelle und auch im Alten Testament, ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Herr, lehre mich, das Böse zu hassen. Wir gucken immer nur auf die positive Seite und wir wollen nett sein, aber dahinter ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Wir wollen keinen Anstoß haben. Wenn wir lernen, das Böse zu hassen, um mit dem Bösen so umzugehen, wie die Bibel das sagt, dass man damit umgehen soll. Es zu konfrontieren, es bloßzustellen, es zu strafen. Dann wissen wir genau, was passiert mit uns in dieser Gesellschaft. Und da zucken wir zusammen und dann machen wir aus dieser Angst vor der Ablehnung, vor der Verfolgung einer Theologie. Nein, wir schauen auf das Positive. Wir schauen auf Jesus. Und wir wollen werden wie er. Und was er liebt, wollen wir auch lieben. Und was er hasst, wollen wir auch hassen. Das ist echte Nachfolge. Dieses Hebräer 1, Vers 8 oder 9, du hast Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist ja ein Zitat aus Psalm 45, da schauen wir mal rein. Und dort sehen wir einen Jesus, der gar nicht nett ist. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht. Und deine Pracht. Sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Interessant, dass in der Mitte zwischen diesen beiden Begriffen die Sanftmut erwähnt wird. Wir kämpfen nicht aus persönlicher Aversion, wir kämpfen nicht aus Zorn, menschlichem Zorn, sondern in der Sanftmut Christi kämpfen wir als seine Nachfolger für die Wahrheit, für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Da lehre durch furchtbare Taten deine Rechte, deine geschärften Pfeile. Völker fallen unter dir, ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Ein kämpferischer Jesus. Was sagt Offenbarung über Jesus, wenn er wiederkommt? Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus wird Krieg führen, wenn er kommt. Er ist nicht der Friedensonkel. Und hat im Schlepp dann auch die Friedensbewegung hinter sich. Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Ja, aber Krieg ist nicht gut. Krieg, den Jesus führt, ist gut, weil alles, was Jesus tut, ist gut. So lass uns diese humanistischen, pazifistischen Ambitionen abschneiden, als Betrug ansehen, als Heuchelei, als etwas, was fromm ist, aber nicht echt ist. Und lass uns Nachfolger werden von Jesus und lass doch in uns diese Sehnsucht sein, dieses Kämpfen für die Wahrheit. Und das kommt aus der Begegnung mit Gott. Ich kann mich erinnern, letztes Mal habe ich euch einen meiner Helden vorgestellt, William Wilberforce. Könnt ihr euch erinnern? Und ich lese noch einmal dieses Zitat, was er gebracht hat in seiner Rede vor dem britischen Unterhaus. So ein wiedergeborener Mann Gottes im britischen Parlament. Und er erklärt dort seine Mission. Und daraus sehen wir, er hat Berührung und Begegnung gehabt mit diesem Gott, der Gesetzlosigkeit hasst und nicht bereit ist hinzunehmen. Und diese Begegnung mit diesem wunderbaren Gott hat sein ganzes Leben verändert, hat seine Mission verändert, seine Sicht, warum ist er überhaupt hier, was will er machen, was soll er machen im Leben. Das ist, was Paulus sagt. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Der Eifer Gottes um sein Haus hat in Paulus gewohnt und in einem bestimmten Abschnitt der Zivilisation auch in diesem wunderbaren Mann Gottes Wilberforce, William Wilberforce. Hör mal zu, was er geschrieben hat oder gesagt hat. Mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Ein Mann gegen die gesamte damalige Zivilisation. Alle, einschließlich Christen, haben gesagt, Sklavenhandel ist in Ordnung, das ist okay. Und dieser Mann hat eine Berührung mit Gott. Und er sagt, ich stehe auf gegen den Rest der Welt und ich werde kämpfen, bis ich dieses Ziel Gottes erreicht habe, die Abschaffung der Sklaverei. Und hat sein ganzes Leben gekämpft und hat gesiegt. Und es gab schließlich ein neues Gesetz in England, das die Sklaverei ächtet und verbietet. Und wenige Tage später ist er heimgegangen. Der Herr sagt, ich bin stolz auf dich. Junge, du hast es geschafft, komm nach Hause. Mission accomplished. So eine Freude Gottes über diesen Mann. Aber um die Freude Gottes zu genießen, hat er sich viele Feinde gemacht. Du kannst dir vorstellen, Sklavenhandel, was das mit Geld zu tun hat und was da für Umtriebe da sind, um das alles zu verhindern, dass diese Geldquelle versiegt. Aber einer mit Gott gegen den Rest der Welt und er hat gewonnen. Verstehst du, warum das für mich ein Held ist? Das ist ein Held. Ey, das war eine echte Frage. Verstehst du, warum das für mich ein Held ist? Okay, einige, ich predige nicht, ich frage euch und dann dürft ihr auch mal antworten. Oh, Halleluja, Halleluja. Was hat das alles mit uns zu tun? Judas Kapitel 3, danke für diese Frage, die hilft uns weiter. Judas Kapitel, Vers 3, dort sagt er, ich halte es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft. Judas sagt, er mahnt uns, dass wir für den Glauben kämpfen. Für welchen Glauben? Den Glauben der Apostel, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Ihr Lieben, es gibt keine Erweiterung, keine Ergänzung, keine neuen Offenbarungen. Das Evangelium ist komplett. Und jeder, der sagt, er bringt jetzt Aspekte, die Paulus noch nicht kannte, den machst du sofort aus auf YouTube. Sofort. Es gibt keine Ergänzung, keine Erweiterung, keine Zusätze. Es gibt nur ein Vertiefen dessen, was schon geoffenbart ist in uns. Aber das Evangelium ist komplett, ein für allemal. Und für dieses Evangelium musste schon am Ende des ersten Jahrhunderts gekämpft werden. Warum? Es haben sich nämlich etliche Leute eingeschlichen, für die schon längst folgendes Urteil geschrieben ist. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausgelassenheit verkehren und den einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Wer das Evangelium versteht, weiß, dass es eine Kraft Gottes ist zur Rettung von Menschen und es befähigt uns, böse, weltliche, zerstörerische Lüste und Begierden zu töten. Das ist das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, das Jesus gepredigt hat. Das ist das echte Evangelium. Und jetzt kommen hier Leute, was machen die? Die verdrehen die Gnade und machen aus der Gnade, die uns ja befähigen soll, Nein zu sagen zu den Versuchungen und Angeboten dieser Welt, machen daraus eine Gnade in Ausgelassenheit. Wenn wir dann nachschauen, was das Wort bedeutet, dann verstehen wir, worum es hier geht. Ausgelassenheit, dieses Wort bedeutet Ausschweifung, ungezügelte Lust, Schwelgerei, Üppigkeit, Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unenthaltsamkeit. Das Evangelium wird auf einmal genau das Gegenteil. Die Gnade ist nicht mehr dazu da, uns stark zu machen, Nein zu sagen, wie Paulus das lehrt. Ja, die heilsame Gnade ist erschienen und sie unterweist uns, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist das Evangelium, das ist die wahre Gnade. Jetzt kommt eine neue Gnade und die verdreht die Bedeutung von Gnade und macht daraus einen Freifahrtschein. Es ist alles okay, Gott hat dir alles vergeben. Gott hat dir schon die Sünden von morgen vergeben. Musst dir keine Gedanken machen. Sünde ist gar kein Problem mehr für Gott. Der Heilige Geist überführt dich auch nicht von Sünde. Ist alles gut, du hast Jesus angenommen und das reicht. Und jetzt freu dich deines Lebens und leb, wie du willst. Du kommst sowieso in den Himmel. Kommt dir das bekannt vor? Gibt es Leute, die heute sowas predigen? Gibt es Leute, die so etwas schreiben heute? Ja, sogar Bestseller-Autoren gibt es mit so einer verdrehten Botschaft. Und was sagt Paulus? Ärgert euch darüber? Nein. Toleriert das? Nein. Guckt weg? Nein. Was sagt er, der Judas? Kämpft für den Glauben. Das heißt, nennt Lüge Lüge. Verharmlost nicht, guckt nicht weg, denkt nicht, ach, was hat das mit mir zu tun, sondern kämpft. Was mein ganzes Ziel ist mit dieser Botschaft, ist, dass du dich entscheidest, diesen Jesus zu kennen mit Feuer in den Augen und dass er dir sagt, ich hasse diese Verdrehtheit dieser Welt und diese Verdrehtheit, die in das Haus Gottes hineinkommen will und ich will, dass du anfängst zu kämpfen. Was habe ich mit dem Haus Gottes zu tun? Was habe ich mit der deutschen Christenheit zu tun? Du bist ein Teil davon. Ja, aber wer bin ich? Was kann ich machen? Du kannst in deinem persönlichen Umfeld, wo du mit solchen Lügen konfrontiert wirst. Wir müssen liberal sein, wir müssen nett sein, wir müssen mit dem Strom gehen. Und wenn heute auch Ehe verstanden wird als Ehe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, komm, sei nicht so pingelig und segne das ab. Und demnächst bei der Hochzeit von deinem Nachbarn Fritz, der jetzt eine Frau ist und der heiratende Frau, da gehst du natürlich auch hin. Du bist ja nett. Wir ziehen die Fahne hoch für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und wir sagen, sorry, ich bin Kind Gottes. Ich glaube an die Bibel. Und Gott hat am Anfang geschaffen den Menschen als Mann und Frau. Das ist meine Glaubensüberzeugung. Und es gibt übrigens nur zwei biologische Geschlechter. Zwei. Jeder Biologe kann dir das erklären. Guck in die Natur, dann siehst du es. Und du sagst, sorry, ich liebe Gott, ich ehre Gott, ich kann zu dieser Hochzeitsfeier nicht gehen, ich werde nicht. Ich bin nicht gegen dich, ich kämpfe nicht gegen dich, aber ich kann mich damit nicht eins machen, ich werde nicht kommen. Ja, aber wenn es dein eigenes Kind betrifft, ja dann doch wohl hoffentlich. Jesus sagt, wer seine Vater oder Mutter oder seine Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Aber wir schmelzen dahin von Mutter- und Vaterliebe und wir sagen, ach, das sind doch unsere lieben Kinder und zu denen müssen wir uns doch stellen. Du musst dich zu Jesus stellen. Und wer Jesus nicht vor den Menschen bekennt, den wird Gott nicht bekennen. Das ist, was Jesus sagt. Und das Wort festzuhalten, ist der Ausdruck von Treue zu Jesus und Jesus nicht zu verleugnen. So da, wo du bist, in deinem Umfeld, auf deinem Arbeitsplatz, kannst du die Fahne hochziehen für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Ohne beleidigend zu werden, ohne unter der Gürtellinie zu treten, aber doch mit Respekt und in Sanftmut die Wahrheit hochhalten und für die Wahrheit stehen. Warum sollen nur diese ganzen durchgeknallten Leute, die das Wort Gottes nicht kennen, ihre Kommentare schreiben unter die YouTube-Videos? Wie wär's? Es passiert ein bisschen, aber prozentual gesehen ist das verschwindend gering. Warum können nicht auch mal geisterfüllte Christen, die für die Wahrheit stehen, da mal richtig was reinposten und sagen, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes? Wir haben Möglichkeiten. Du kannst dich äußern auf Facebook, auf YouTube, in deiner Nachbarschaft, an der Schule. Du kannst die Wahrheit hochziehen, hochheben für Wahrheit. Und du machst diesen Trend, wo alles verdreht wird, wo alles umgekehrt wird. Du machst ihn nicht mehr mit. Wir leben in einer verrückten Welt. Aus Täter werden Opfer. Und Opfer sind auf einmal die Täter. Alles wird verdreht. Und noch nie hat eine Kultur solche Verdrehung lange mitgemacht, wie wir sie jetzt erleben. Wenn du die Geschichte schaust, daran sind alle Kulturen kaputt gegangen. Nicht die Feinde von außen, sondern das morsche moralische Gerüst von innen, was zusammengebrochen ist. Und diese Art von Zivilisation und Kultur, die wir jetzt haben, wird nicht noch Jahrhunderte bestehen, glaub mir das. Es wird zusammenbrechen. Und dann wirst du gefragt, auf welcher Seite hast du gestanden? Toleranz, Anpassung, wir sind nett zueinander. Oder warst du auf der Seite der Ausgestoßenen, der Verfemten, der Ausgegrenzten, die aber die Wahrheit hochgehalten haben für die Wahrheit, gestanden haben und hochgehalten haben? Ach, hier fällt mir noch was ein. Vorhin haben wir gesehen, die Gnade Gottes wird in ungezügelte Lust verdreht. Vor einem Jahr gab es einen der größten Skandale der Nachkriegsgeschichte in der christlichen Welt. Und viele halten sich bedeckt und wollen nicht Stellung beziehen und wollen nicht Farbe bekennen und wollen wegschauen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Ein weltberühmter Mann Gottes missbraucht seine Position und betört und verführt minderjährige Mädchen. Und erzählt ihnen, Gott hat zu ihm gesprochen, seine eigene Frau, mit der er verheiratet ist und die, mit der er Kinder hat, die wird sterben. Und du, Schätzelein, du bist auserwählt danach, meine Frau zu sein. Und weil das ja schon feststeht, deswegen können wir schon mal ein bisschen kuscheln und ein bisschen in die Kiste steigen. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrmals. Und dank sei Gott, dass irgendwann Gott gesagt hat, jetzt ist fertig. Das Geheimnis wird gelüftet und alle Welt soll es sehen. Gott sagt nicht, was soll dann die Welt noch von den Christen denken, wenn sowas ans Licht kommt, das müssen wir unter den Teppich kehren, das darf auf keinen Fall bekannt werden. Nein, Gott zieht die Sünde wie bei David ans Licht. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und sogar Gemeinden, die fast 1:1 kopieren, was IHOP gemacht hat und das als Vorbild und als Modell gesehen haben, haben bis zum heutigen Tage keine klare öffentliche Stellungnahme gegeben. Reife, integre Männer Gottes haben sich zusammengetan in Amerika und haben den Fall untersucht und haben alles angeschaut und haben ein Papier rausgegeben und haben gesagt, dieser Mann Gottes mit dieser Art von Verfehlung, ist nicht nur sexuelle Sünde, es ist Machtmissbrauch, Missbrauch des Prophetischen. Mit diesen Dingen, die vorsätzlich passiert sind über viele Jahre, hat dieser Diener Gottes für immer seine Berechtigung verloren, einen Dienst, einen geistlichen Dienst auszuführen. Richtig so. Und ich hoffe, dass du auch sagst, ja, ich stimme zu. Er mag Buße tun und mag noch wieder sein Verhältnis mit Gott geklärt bekommen, das wünsche ich ihm sehr, bis jetzt ist keine Buße in Sicht. Außer skurrile Lippenbekenntnisse, die alles nur vertuschen, aber nichts Glaube nennen. Das mag sein, Gott ist ein gnädiger Gott, aber für Dienst ist vorbei, für immer. Und das haben diese mutigen Männer Gottes, die großes Ansehen haben in Amerika und in den USA, zu Papier gebracht und veröffentlicht. Bis zum heutigen Tag, dieses Papier ist schon viele Monate her, bis zum heutigen Tage kenne ich außer Hand in Hand keinen einzigen Dienst in Deutschland, der dieses Papier veröffentlicht hat. Was sagt uns das? Weggucken, damit habe ich nichts zu tun, ich ziehe mich aus der Affäre, ich nehme nicht Stellung. Und was sagt Judas? Judas, für den Glauben kämpfen, für die Wahrheit kämpfen, die Fahne hochziehen für die Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe. Und ich weiß, wenn wir nur daran denken, wir könnten in diese Richtung gehen, dann wissen wir sofort, was da als Ungemütliches alles auf uns zukommen könnte, bis hin zu Gefängnis. Aber darf das ein Argument sein, müssen wir darauf schauen? Und das ist das Kriterium, warum wir diesen Schritt nicht tun. Wir wollen diesen Jesus, der das Böse hasst, der das Böse bekämpft, nachfolgen. Wir wollen ähnlich werden für ihn. Darf das ein Argument sein? Er hat gesagt, ihr werdet gehasst werden von jedermann, das steht schon fest. Das ist schon geschrieben, das kann man nicht mehr ändern, das steht fest. Was noch nicht feststeht, ist, ob ich auf der Seite derer, die radikal an Jesus festhalten, an seinem Wort festhalten, ob ich dazu gehöre oder ob ich zu den kompromissbereiten Feiglingen gehöre. Das steht noch nicht fest. Aber das Wort steht fest. Diese Welt wird erfüllt werden, mehr und mehr. Und wir sehen das, was in der Politik abläuft. Diese Welt wird erfüllt werden von Hass auf die Bibel, Hass auf die Wahrheit, Hass auf Jesus Christus. Das kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Und deswegen jetzt, wo es so wenig kostet, ist es die beste Zeit, mit aufzuspringen und zu sagen, ich stehe für die Wahrheit. Und dann lernen wir zu leiden, ausgegrenzt, beleidigt zu werden, beschimpft zu werden und für verrückt erklärt zu werden. Und morgen können wir mehr ertragen. Weil wir Schritt halten mit der Entwicklung, Schritt halten mit der Gnade Gottes, die uns befähigt, um Christi willen für die Wahrheit des Evangeliums zu leiden. Das ist, was auf uns zukommt. Und je eher wir uns damit anfreunden und ja dazu sagen, Petrus sagt, bewaffnet euch mit dieser Gesinnung. Christus hat gelitten, ihr werdet auch leiden. Du sagst, was ist denn das für eine Waffe? Da bin ich ja völlig schutzlos, da werfe ich mich ja noch dem Leiden an den Hals. Ja, das ist deine Weisheit. Petrus hat eine andere. Er sagt, bewaffne dich mit dieser Gesinnung. So wie Christus gelitten hat, so wirst du auch leiden. Weil Schätze von Gnade werden ausgegossen werden. Petrus sagt, wenn wir um der Wahrheit willen leiden, der Geist der Herrlichkeit kommt auf uns. Der Geist der Herrlichkeit. Und die herrliche, siegreiche, kraftvolle Gemeinde am Ende der Tage, die die Welt in Atem versetzen wird, in Atemlosigkeit versetzen wird, in Schock versetzen wird durch diese Demonstrationen der übernatürlichen Kraft. Und wenn du davon noch keine Vorstellung hast, dann geh nochmal zurück zur Apostelgeschichte. Zauberer werden öffentlich gerichtet. Menschen, die in Sünde sind und die an Jesus glauben und heucheln und die Gemeinde belügen, fallen tot um im Gottesdienst. Möchten wir diese Art von apostolisch-neutestamentlichen Christen wieder haben? Das ist die einzige Chance für diese Welt da draußen. Liebe zur Wahrheit, bereit zu kämpfen für das Evangelium. Das ist, was Gott von uns will. Und das kommt, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und aus Liebe führt er einen Krieg gegen die Bosheit. Weil er weiß, Bosheit zerstört die Menschen. Und er ist der Retter. Und er ist der Heiler. Und er ist der, der wiederherstellt. So, sein Krieg kommt nicht aus persönlichen Rachegefühlen, sondern aus einer tiefen, brennenden Liebe. Und es ist notwendig, dass wir dieses Bild von Jesus bekommen. Aus Liebe zu Menschen führt er einen Krieg gegen die Lüge, gegen die Täuschung, gegen das Verkehrte. Und wir sind gerufen, mit einzusteigen und zu kämpfen für den Glauben. Und Gutes gut zu nennen und Böses böse zu nennen. So, ich habe gesagt, im persönlichen Umfeld, auf der Arbeit, an der Uni, in der Nachbarschaft, auf Facebook, im Internet. Aber es gibt noch einen anderen Bereich, wo wir hineinwachsen müssen. Und erstmal muss das Ziel uns vor Augen stehen. Wir müssen es begreifen, müssen die Logik dieses Zieles verstehen und sagen, ja, da wollen wir rein. Und dann leitet uns der Heilige Geist. 2. Korinther 10, 4 bis 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Höhen haben sich aufgetan gegen die Erkenntnis Gottes. Eine falsche Liebe, eine falsche Einheit, ein falscher Frieden. Und die erheben sich gegen die Erkenntnis Gottes. Das heißt, die Massen können Gott nicht wirklich sehen, weil zu viele Lügen über Gott im Land sind. Und wir sind die Einzigen, die wir an die Bibel glauben, die wir an die geistlichen Waffen glauben, die wir an unseren Auftrag glauben. Wir sind die Einzigen auf diesem Planeten, die gegen Lügengebäude, religiöse Propaganda vorgehen können und diese Dinge runterreißen können und Bahn machen können, dass der Heilige Geist das Evangelium noch einmal hell leuchten lässt in diesem Land. Wie es in Alten Testament heißt, dass das Heil wie eine Fackel brennt. Dass wir so etwas erleben wie damals in England, wo der ganze Kurs der Nation verändert wurde durch eine Wirkung und eine Bewegung des Heiligen Geistes. Das wär's doch. Das wär's doch. Es ist noch nicht zu spät. Das Ruder kann noch rumgerissen werden. Und wir hören den Ruf, Kämpfer zu werden für die Wahrheit. Und wir stehen auf gegen Lügen, die hier propagiert werden. In YouTube, auf Kirchentagen. Habt ihr mitgekriegt, letzter Kirchentag? Gott ist queer. Und Tausende von Christen standen auf, standing ovations, und haben gejubelt über Gotteslästerung. Das ist unser Land. Nach dem Krieg, als wir die Welt in den Abgrund gezogen haben und Deutschland total am Boden war und zerbombt war, waren die Kirchen voll. Die Kirchen waren voll. Noch bis Anfang der 50er Jahre. Meine eigenen Eltern sind zur Zeltevangelisation gegangen. Und da wurde Buße gepredigt, da wurde die Heiligkeit Gottes gepredigt, da wurde Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben verkündet. Die Kirchen waren brechend voll. Und dann kam der Wohlstand. Die Kassen wurden voll und die Kirchen wurden leer. Und jetzt im Namen der Kirche, im Namen eines christlichen Glaubens, wird Gott gelästert und zigtausende applaudieren und finden das cool. Gott ist queer. Entweder es kommt Erweckung, oder es kommt ein schreckliches Gericht über unser Land. Da gibt es nichts mehr dazwischen. Und die das entscheiden, das ist die Gemeinde, die sagt, wir glauben an die Bibel. Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben an all das, was da drin geschrieben steht. Und wir glauben auch, dass wir kämpfen sollen, dass wir aus der Neutralität und der Harmlosigkeit rauskommen. Das ist ein Wort, das die pfingstlich-charismatische Christenheit sehr treffend umschreibt. Harmlosigkeit. Von Paulus hat keiner gesagt, dass er harmlos ist. Der war gefährlich. Die Dämonen, die haben gesagt, Paulus, den kennen wir. Und wenn du das liest, mit dem Heiligen Geist, der das Wort lebendig macht. Du hörst ihr Ehrfurcht vor Paulus. Paulus, den kennen wir. Wenn der hier gewesen wäre, nicht diese Verrückten, die da Exorzismus treiben wollen und keine Vollmacht haben und Jesus nicht kennen. Wenn Paulus hier gewesen wäre, wäre die Nummer anders ausgegangen. Paulus, den kennen wir. Wäre das nicht ein Ziel, dass wir im Himmel und in der Unterwelt wieder bekannt werden? Dass unser Name mit Ehrfurcht genannt wird, dass wir Kämpfer und Krieger sind. Und die wissen, bei Paulus, ja, ein Rumor, ein Skandal nach der anderen in Städten. Und dann sagst du, oh weh, der den ganzen Erdkreis erregt, der ist jetzt hierher gekommen. Wir wissen schon, was jetzt passiert. Hier gibt's auch Trouble. Der den ganzen Erdkreis erregt, der ist jetzt zu uns gekommen. Die ruhigen Tage in unserer Stadt sind vorbei. Ist das neutestamentliches Christsein? Wenn ja, dann sind wir harmlos und wir sind weit weg. Wir sind weit weg von dem, was Gott sich unter Gemeinde vorgestellt hat. Und er ruft uns zu den Waffen. Er ruft uns das Ziel, das Wesen des Krieges zu verstehen. Und er ruft uns, dass wir unseren Stand einnehmen und dass wir gegen Propaganda, religiöse Propaganda, in den Krieg ziehen. Nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Geister, die Lügen verbreiten über Jesus, über das Evangelium. Wäre das nicht ein Ziel für unsere Gebetsabende, dass wir wieder beten, dass der Dienst der Apostel wiederhergestellt wird? Oh, was würde das die geistige Landschaft ganz schnell verändern, wenn wir wieder Menschen hätten wie Paulus, die sagen, da sind Irrlehrer, da sind Lästerer. Und ich habe sie dem Satan übergeben, damit das aufhört. Ihr Leib gezüchtigt wird und am Tag des Herrn ihre Seele doch gerettet wird. Aber ihr unheiliges, ihr böses Treiben kommt zu Ende, weil wir ihn, dem Teufel, zur Zerstörung seiner irdischen Existenz übergeben haben. Kannst du dir ausmalen in deiner Fantasie, was heute passieren würde, wenn wir jemanden hätten, der so eine Vollmacht hat und der sich sogar hinstellt und der Gemeinde öffentlich verkündigt, diese Leute mit Namen, Hymenäus und Alexander, die gelästert haben, die Irrlehren verbreitet, die habe ich dem Teufel übergeben. Pass auf, was in den nächsten Wochen passiert. Was denkst du, was da auf YouTube los wäre? Was denkst du, was da für Prozesse in Gang kämen? Und Paulus hat es trotzdem gemacht. Um der Wahrheit willen, weil er wusste, wenn das Evangelium verdreht wird, dann ist das Einzige, was Gott hat, diese herrliche Botschaft des Evangeliums wirkungslos geworden. Wenn das Evangelium verdreht wird, verwässert wird, dann ist die einzige Waffe, die Gott hat, um Menschen zu erreichen und aus der Hölle zu retten in das Reich Gottes, kaputt. Mehr gibt es nicht. Es gibt kein Ersatz für das Evangelium. Und das ist der Grund, warum wir dann so einen Auftritt erleben, wo Paulus dann sagt, alle die ein anderes Evangelium verkünden und verdrehen, sind unter dem Fluch. Wie viele Christen gibt es, die das nicht verstehen können, die Paulus lieblos finden, die das total skurril finden und völlig irgendwie neben der Rolle, die überhaupt nicht verstehen, was ist das Evangelium und warum ist es so kostbar und warum muss für das Evangelium gekämpft werden, warum muss der Glaube verteidigt werden, die das nicht verstehen. Weil sie das Evangelium gar nicht verstehen. Lasst uns Jesus sehen, sein Eifer, seine Sehnsucht, sein Feuer. Lasst uns Paulus sehen. Lass uns das als ein gewaltiges Wunder im Neuen Testament begreifen. Der Eifer, der in Gott wohnte, nahm Wohnung in einem Menschen, der früher mal total religiös war und neben der Rolle war, aber der gerettet wurde, der bekehrt wurde, der erfüllt wurde vom Heiligen Geist und transformiert wurde. Und als Endergebnis, der Eifer, der in Gott wohnt, wohnt in einem sterblichen, sündigen Menschen. Und das ist nicht einmalig im Neuen Testament. Paulus sagt, dank sei Gott, der dem Titus denselben Eifer ins Herz gegeben hat. So, wenn das bei Titus ging, der kein großer Apostel war, dann kann es auch bei dir gehen. Dann kann es auch bei mir gehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. Wenige haben diese Sicht, die ich heute versucht habe zu erklären, von was neutestamentliches Christsein ist, auf dem Schirm. Und wenige haben gesagt, das will ich haben. Und deswegen hören wir solche Gebete in unseren Gebetsabenden nicht. Herr, gib uns wieder Apostel mit der Vollmacht, Irrlehrer zu strafen. Gib uns das wieder. Was würde die geistige Landschaft mit 2, 3 Paradebeispielen in kürzer Zeit verändern, wenn mit Ankündigung Menschen, die das Evangelium verdrehen, unter das Gericht Gottes kommen? Und jeder weiß, die sind nicht in eines natürlichen Todes gestorben, sondern plötzlich unerwartet, weil Paulus, weil der Apostel ein Machtwort gesprochen hat im Namen Gottes und gesagt hat, genug ist genug. Alle anderen würden noch mal schnell in die Bücher gucken, ist das wirklich das Evangelium, was ich verkündige? Oder ist da eine Spur von Hypergrace drin? Jeder würde noch mal ins Buch gucken, weil er weiß, morgen könnte der Nächste sein. Das wird radikal die Atmosphäre und das Angebot auf YouTube komplett verändern in ganz kurzer Zeit. Glaubst du das? 2, 3 solche Paradebeispiele und die Landschaft wird geklärt. Und das Licht des Evangeliums scheint wieder. Kann Gott sowas noch tun? Oder sind die Puste ausgegangen? Sagt er, Jungs, das war doch damals, vor 2000 Jahren, ihr müsst auch verstehen, ich werde auch älter und da ist nicht mehr alles so wie in der Jugend. Und haben wir so einen Gott? Er schläft nicht, er schlummert nicht, er wird nicht alt, er verändert sich nicht. Was er damals gehasst hat, hasst er heute. Was er damals geliebt hat, liebt er heute. Was er damals getan hat, möchte er heute tun. Jesus Christus, derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Das ist unser Gott. Und er ist hier im Buch. Und der Heilige Geist sehnt sich danach, dass aus Buchstaben eine Erfahrung wird in unserem Herzen, wie bei Wilberforce. Gott segne euch. Vater, wir danken dir, dass du uns wachrütteln willst. Wir sehnen uns danach, deinen Herzschlag zu spüren. Wir sehnen uns danach, wirklich eins mit dir zu sein. Eines Sinnes, eines Herzens, einer Emotion. In Einheit mit dir. Herr, lass uns das doch als ein herrliches Ziel für unser Glaubensleben vor Augen sehen. Dass dein Eifer um dein Haus auch uns ergreifen und verzehren kann. Und ich bete für das Wunder, auch in dieser Gemeinde, dass die Harmlosigkeit verachtet wird, abgeschafft wird und ersetzt wird mit dem Eifer Gottes für sein Haus. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet, das ist mein Ziel für diese Gemeinde. Und Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist einen nach dem anderen aufweckt und in biblische Realitäten hineinbringt. Und ich danke dir, dass du das vorhast und dass du das tun willst. Und gib du Gnade, dass wir nicht blind vorbeilaufen, dass wir nicht noch Widerständler sind gegen deine Pläne, sondern dass du sagst, hier sind wir. Dein Wille geschehe. Amen. Amen. Danke.